Das Zitat lautet ja, was Gott nicht hält, das hält nicht. Das ist ein Zitat von Dr. Martin Luther, wer es noch nicht wusste. Und 2017 und 2018 waren ja die Lutherjahre, eher 2017, aber ich war in beiden Jahren aktiv, bin als Luther durch die Lande gereist mit dem kleinen Stück Ein feste Burg. Und die interessantesten Aussagen und Bonmots aus seinen Tischreden und die schönsten seiner Lieder präsentiert. Und auch in diesem Jahr im Oktober wieder bin ich damit unterwegs. Die ganze Nation schien ja 2017 nur auf eine Person fixiert. Egal, wer gestorben ist in den Medien, es war immer irgendwas von Luther. Insbesondere auch die christlichen Verlage, die waren da ziemlich aktiv. Bücher über Bücher, was Luther gesagt hat, gesagt haben soll, was er sagen sollte, würde er denn heute noch leben. T-Shirts mit Luther, Tassen und Kugelschreiber, Bonbonpapier mit Luther, mit Apfelbaumgeschmack, hätte ich beinahe gesagt. Sogar Boxershorts mit dem Luther-Konterfei konnte man in Wittenberg in der Information dort kaufen. Es gab und gibt nichts, was es nicht gibt, denkt man. Ja, und ich durfte also wochenlang die Tischreden studieren und das Schönste rausschreiben. Und ich frage mich, wenn Luther nicht solch ein phänomenales Gottvertrauen gehabt hätte, wie wäre es dann gelaufen, wenn wir den nicht gehabt hätten? Wie hätte Gott seinen Heilsplan denn fortgesetzt, wenn er Luther nicht gehabt hätte? Wenn der Reformator gekniffen hätte? Wenn Sie gerade noch nach einer Antwort suchen, ich fange mal anders an. Wie hätte Gott seinen Plan mit den Menschen und der Erde fortgesetzt, wenn Timo Haag gekniffen hätte? Oder Waldemar Grab gekniffen hätte? Der Zeitplan Gottes schreitet voran. Der bleibt nicht eine Sekunde stehen. Das geht weiter. Sein Plan wird vollendet. Und nichts und niemand kann ihn verkürzen, weil er gerade keine Lust hat. Oder noch eine Elle dran setzen. Da gibt's genügend Männer und Frauen auch in der Bibel, die genauso wie Luther vertrauten und alles plötzlich in Frage stellten oder sogar in Depressionen verfielen. Oder was ganz anderes machten, als Gott ihnen sagte. Denkt mal an Jona, nicht? Der die Kompassnadel verwechselt hatte. Sie vertrauten und zweifelten und sie vertrauten und machten weiter. Luthers Vorlesungen waren voll. Alle kamen und wollten ihn hören. Seine Gottesdienste waren voll. Ob Schlosskirche oder Stadtkirche in Wittenberg. Er schimpfte und er pries. Er sang, was bis dahin verpönt war, und ließ singen, was ebenfalls neu war. Das, was wir heute gemacht haben, das war nichts anderes als so die Spätfolge von dem, was Luther in die Gemeinde gebracht hat. Aber wie kommt es, dass trotz aller Widerstände, trotz aller oft auch lebensbedrohlichen Momente, die auch Luther hatte, gläubige Menschen wieder aufstehen, Staub abschütteln, wenn sie gefallen sind, und noch stärker weitermachen als bisher? Wie kommt das? Man könnte ja auch sagen, ja, mit dem Herrgott, das ist alles prima, aber dass er mich jetzt in so ein Gewitter reinbringt oder in solche Schwierigkeiten manövrieren lässt, das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Das muss ich mir nicht antun. Natürlich wissen wir alle, ob Christ oder nicht, dass man aus Schwierigkeiten fürs Leben lernt. Das kriegen wir mit von Jugend auf. Aber ist das ein Fazit, die man meist hinterher zu schätzen weiß, diese Lebenserfahrung? Und darum werden wir so oft gesegnet, wenn wir auch Kranke besuchen, denen es wirklich nicht gut geht. Kennen Sie das? Man geht mit den besten Vorsätzen hin. Und die sind uns durch ihren festen Glauben so ein Zeugnis in dem Moment, wo wir sie besuchen. Und zwar so, dass man, ich will nicht sagen beschämt, aber doch anders nach Hause fährt, als man gekommen ist. Reicher, gesegneter und erfüllter. Das haben sie bestimmt alle schon mal erlebt. Dabei wollten wir doch eigentlich dem Kranken eine Hilfe und ein Segen sein. Und selber fahren wir viel reicher nach Hause, als wir gekommen sind. Das ist, weil die Erfahrungen, die man als Christ mit Jesus in guten wie in schlechten Zeiten macht, durch nichts zu ersetzen sind. Ich frage mich heute wirklich, so wie ich es im Lied besungen habe, ich wüsste heute nicht mehr wohin. Ich weiß auch nicht, wie ich das über 40 Jahre lang geschafft habe. Keine Ahnung. Ich kann mich noch nicht mal zurückbeamen in die Zeit. Ich weiß nur, dass ich nicht einschlafen konnte. weil ich überlegt habe, wie zahlst du dem das heim, dass der mir heute so kam? Oder überlegt hat, was will der jetzt von mir, warum ist er so freundlich? Die Warnlampe war immer wieder an. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das war so ein Lebensmotto. Mit dem Wort Vertrauen werden wir auch erwachsen. Mit dem Wort Vertrauen machen wir unsere ersten Negativerfahrungen, werden vorsichtiger. Dort, wo man uns Vertrauen entgegenbringt, wächst das Selbstbewusstsein. Dort, wo man uns kein Vertrauen entgegenbringt, schrumpft das Pflänzchen und man ist vorsichtiger geworden. Die größte Hilfe, die man einem Menschen erweisen kann, ist doch die, dass man ihm zeigt, dass man ihm vertraut. Der wächst in seinem Selbstbewusstsein. Aber was, wenn ich schon ein Dutzend Mal mit dem auf die Nase gefallen bin? Bin ich da nicht dann doch vorsichtiger geworden? Vertrauen ist immer was Gegenseitiges, so was Menschliches. Es geht nur zwischen Schöpfer und Mensch und Mensch und Mensch. Neulich verbesserte mich einer hinterher nach dem Gottesdienst und sagte, es geht auch zwischen Mensch und Tier. Aber ich weiß nicht, nehmen wir mal Mensch und Tiger im Zoo oder im Zirkus. Geht auch eine Zeit lang, solange du die Peitsche in der Hand hast. Aber der Tiger ist dazu geschaffen, Menschen zu fressen und andere Tiere zu fressen. Der denkt nicht darüber nach, ob es gut oder schlecht ist. Vertrauen ist immer was Gegenseitiges zwischen Menschen. Und es geht auch manchmal, aber auch alleine. Das nennt sich dann Selbstvertrauen. Die Coaches, die sagen uns immer, hab mehr Selbstvertrauen, glaub an dich. Komm, du schaffst das, steh auf. Schöne Theorie. Wie ist es mit dem Gottvertrauen? Ich bin sicher, viele von Ihnen praktizieren es immer wieder und können die Frage sofort beantworten. Ist es ein Unterschied, ob man die Päckchen selbst trägt, die man so im Leben aufgebürdet bekommt, oder ob man kompromisslos Jesus Christus und dem Wort Gottes folgt? Wenn es so ist, dass das, was Gott hält, tatsächlich Halt verspricht und im Gegenzug dazu, dass das, was Gott nicht hält, auch nicht hält, was tun wir denn in der Zeit der Versuchung oder der Bewährung, die ja schon dort anfängt, wo wir im Gebet alles abgegeben haben und wenn wir die Augen öffnen, sofort wieder weiter im alten Trott? Was Gott nicht hält, das hält nicht, ist tiefgreifend und egal, wie man das Zitat auch dreht und wendet, immer wieder landet man bei diesem Wort Vertrauen. Ich möchte Ihnen einmal was vorlesen. Wir hören Gottes Wort. Jeremia 17, 7, Vers 8. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Das kennen wir alle. Und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia 17, Vers 7. Oder Sprüche 3, Vers 5. Ich habe es hier etwas größer, deswegen gucke ich nicht da rein, sondern eben hier. Das ist mir zu klein. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. David schrieb in Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und sein Sohn Salomo, da merkt man, dass er beim Vater gelernt hat. Der schrieb in Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Oder Psalm 62, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Matthäus 6, 26. Wenn ich nur dich habe, sagt der Psalmist in Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist doch eine Gefühlslage, die mögen wir auch, nicht? Das Christsein war mir zwar bekannt aus der Jugend, aus dem Kindergottesdienst, bin konfirmiert bei einem gläubigen Pfarrer der Landeskirche, das gibt es auch noch in Rheinland-Pfalz. Das Christsein war mir bekannt. Ich wusste um so vieles. Für die, die es noch nicht wissen, erst mit 46 Jahren entschied ich mich dann aber endlich nach langen Umwegen für ein Leben mit Jesus. Auf dem Kreuzfahrtschiff MS Deutschland, wo ich als Showpianist 7 Jahre lang nahezu ohne Unterbrechung die Welt bereisen konnte, nahezu 100 Weltreisen gemacht habe. Und wo die Gideon-Bibel, die Luther-Bibel, das Neue Testament in der Schublade in meiner Luxuskabine lag. Und die war mir nicht fremd. Diese Gideon-Bibel nicht, zumindest von Ansicht her. Schon zu Zeiten, als ich bis 1982, du hast das ja erwähnt, noch auf der Kanzlermaschine tätig war und mit Schmidt oder mehr mit Genscher durch die Welt chattete, lag die Bibel in allen Hotels der Welt. Und ich habe sie immer rausgenommen und habe sie irgendwo in die Schublade gelegt oder sonst wo, aber da, wo ich sie nicht sehen oder beziehungsweise nicht im Blickfeld und Arbeitsfeld hatte. Manchmal hinter den Fernseher, manchmal hinter den Vorhang, sonst was. Und am nächsten Morgen lag sie wieder in der Schublade. Der Running Gag mit den Zimmermädchen dieser Welt, habe ich immer gesagt. Und dazu gab es aber immer wieder Menschen. Und dann sieht man, wie Gott einem seine wunderbare Schöpfung offenbart. Oder wie Gott sich selber uns offenbart durch Schöpfung, durch die Geschichte Israels, wenn man wirklich mal recherchiert, durch das eigene Gewissen, durch das Wort Gottes. Es gibt so viele Dinge, wo er uns offenbart. Und wenn wir auf einem Auge blind sind, dann zeigt er sich auf einem anderen. Und wenn wir in einem Ohr taub sind, dann kommt irgendwann eine andere Predigt, ein anderer Vortrag und dann zeigt er sich nochmal da. Gott lässt nicht locker. Warum sollte er? Es gab immer wieder Menschen, die mich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht haben, mit Jesus Christus nicht nur einen Neuanfang meines Lebens zu finden, sondern auch einen Sinn mit einem Ewigkeitswert. Menschen in deinem, in meinem Umfeld sind wie Mosaiksteine. Während der Bibelschulzeit im theologischen Seminar habe ich viel mit Anton Schulte geredet, weil er sich entschieden hatte, für mich ein persönlicher Mentor zu sein. Ich war so der älteste Knacker, der da auf der Schulbank saß und hatte ganz andere Gedanken im Kopf, auch Lebenswege im Kopf, die ich gegangen bin, als jetzt so der 20-Jährige, so, der seine Volksbibel vor sich liegen hat. Das war schon krass, dieser Unterschied. Aber Anton hat mir da sehr in die Spur auch immer wieder geholfen und hat gesagt, du schleppst so viel mit dir rum, du hast die Mosaiksteine des Lebens alle noch in der Tasche, hol die mal raus und mach mal ein Bild daraus. Mosaiksteine sind dazu da, dass da ein Bild draus entsteht. Wenn ihnen das so geht, dass sie so viel mit sich rumschleppen, dass sie sagen, oh, ich kann gar nicht mehr gerade gehen, oh, dann holen sie es mal raus. Und schauen Sie mal, was Gott in Ihrem Leben alles gemacht hat. Und dann sehen Sie, oh, da sind ja noch ganze Lücken. Ja, Sie haben ja auch noch was vor sich, nicht? Und da ist viel Schwarz. In jedem Bild gibt es Schwarz. Muss sein. Das stärkt und schärft die Konturen. Und als ich das gemacht habe, habe ich erkannt, dass das irgendwie was Besonderes ist, was Gott mit jedem Menschen macht. Denn jedes Bild, ich bin ein eineiger Zwilling, ist leider schon verstorben, aber der war völlig unterschiedlich, vermute ich. Er ist als Kind gestorben. Wenn ich andere Zwillinge bei Zwillingstreffen habe, habe ich das schon mal erlebt, wenn andere Zwillinge von ihrem Zwilling reden, dann ist das zwar schön, sie anzusehen, und man muss gucken, hat der vielleicht ein Muttermal oder den Ohrring anders oder keine Ahnung. Aber sie sind völlig unterschiedlich im Charakter und auch in dem, was sie tun. Und das ist was Besonderes. Und wenn Sie sich hier oben hinstellen würden und ein Zeugnis geben über das, was, wenn du das ausgebaut hättest, das, was du heute angedeutet hast, mit deinen Erlebnissen, lieber Klaus, wir können doch nur staunen. Wir können doch nur staunen. Es muss doch nicht immer so etwas Verrücktes und Exotisches sein, wie ich es erlebt habe. Auch wenn viele immer kommen und sagen, oh, das, was Sie machen, gerade gemacht haben, das würde ich ja auch mal gerne ein halbes Jahr oder Jahr machen. Und dann aber wieder zurück in die Gemeinde. Ich spare mir die Analyse da, was daraus entstehen kann. Aber es gab immer wieder Menschen, auch während meiner politischen Laufbahn und später auch dann im Showbusiness, die mir von Jesus sagen wollten, die mir ein Traktat in die Hand drückten, manche auch zwei. und manche einen ganzen Traktatständer. Willst du nicht mein Bruder sein? Sie wissen, wie es weitergeht, gell? Mission in Deutschland, das ist schon sehr interessant manchmal zu beobachten. Wehe, wenn du nicht mein Gesangbuch singst. Wenn ich jetzt heute den ganzen Morgen aus dem Blauen gesungen hätte, dann hätten sie gesagt, nee, das singen wir nicht. Aber nein. Manche Menschen verschwinden auch wieder eine Weile aus dem Blickfeld, kommen irgendwann wieder ins Bild. Manche erkennen, wie wir als wichtig an für uns und unser Leben, unser Weiterkommen, und manche nicht. Manche sind ein Puzzleteil im Gesamtbild des Lebens, ich sagte es schon. Ich habe zwei Personen, die wirklich ganz feste Puzzleteile in meinem Leben sind und Bestandteil quasi auf meinem Weg zu Christus. Das ist einmal der Bodyguard von Helmut Schmidt. Das sind die Personenschützer, die eigentlich groß und stark sein müssen, aber er war klein und Hämpfling sozusagen. Völlig egal. Der brachte mir immer Traktate mit auf die Kanzlermaschine. So von Werner Heukelbach. Kennen Sie die noch? Ja, die sind heute spitze. Also nur damals, wenn du nicht glaubst und davon nichts wissen willst, dann siehst du das mit einem Lächeln an und sagst, Mensch, da konntest du schon auf dem Titelbild damals in den 70er Jahren erkennen, du bist verloren. Brauchst gar nicht lesen. Und das meine ich gar nicht so herabwürdigend, aber wenn du nicht glaubst und sowas in die Hände bekommst, dann sagst du, gib's dem Kanzler. Ich kann es überhaupt nicht gebrauchen. Und so war das auch. Und er brachte mir es immer wieder mit, ganz treu. Und wir haben gute Gespräche geführt. Und dann wurde er versetzt, weil er sollte befördert werden. Und beim Bund geht das, auch beim Bundeskriminalamt geht das auch nur nach Planstellen sozusagen. Und er wurde versetzt und ging nach Brüssel zu Manfred Wörner, Ihnen allen bekannt. Manfred Wörner ist bei ihm zum Glauben an Christus gekommen, bevor er starb. Und wir haben uns aus den Augen verloren. Und dann ging ich meinen Weg und 2002 fand ich dann zum Glauben. 2004 verließ ich die MS Deutschland. 2005 begann ich mit dem Studium. Und letztendlich haben wir uns dann 2008 irgendwann wieder getroffen in einem Blaukreuzheim, wo wir beide einen Dienst hatten. Und dann standen wir gegenüber. Wir hatten uns in den, wie viele Jahre? 13, 15 Jahren nicht verändert. Also von der Stirn bis zum Kinn, sage ich mal so. Alles andere war schon ein bisschen anders geworden. Aber wir erkannten uns sofort. Und dann kullerten uns die Tränen vor Freude. Und dann sagte er, Waldemar, ich bin so glücklich. Meine Frau und ich haben noch 13 Jahre für dich gebetet. Nee, das sind 30 Jahre her, als wir uns wieder gesehen haben. Meine Frau und ich haben noch 13 Jahre für dich gebetet. Ja, und ich sag, und die anderen? Ja. Und dann sagte er, ja. Und dann haben wir in irgendwo explosiv RTL oder irgendwo in einem so einem Jingle-Fernsehen gesehen, was du für ein Hallotri bist, was für ein Lebemensch. Da kamen so 3 Minuten über den Globetrotter. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns jemand anderen auf die Gebetsliste nehmen. Kennen Sie das? Haben Sie jemanden auf der Gebetsliste, seit 4 Wochen vielleicht, und sind ganz ungeduldig, dass sich da noch nichts getan hat? Oder seit 4 Monaten, seit 4 Jahren, seit 14 Jahren, 13, egal? Bleiben Sie dran. Unsere Aufgabe ist es zu sehen. Und das haben die 13 Jahre treu gemacht und Gott hat gehört. Es hat zwar nochmal 13 gedauert, ich weiß nicht, ob die Jahreszahlen jetzt genau stimmen. Meine Frau sagt dann immer, nee, du musst aufpassen, das waren 15 oder irgendwie so. Es geht um das Bild, was ich Ihnen jetzt sage. Ja. Und dann hat es nochmal so lange gedauert. Aber es ist egal, wie lang es dauert. Unser Auftrag ist zu säen. Unser Auftrag ist treu zu beten und treu zu sein in dem, was wir ihm vorbringen. Und er will gebeten sein mit Freude. Das war die erste Person, die ein Mosaikstein in meinem Leben zu Christus war. Und die zweite war in meiner Kindheit die Diakonisse aus der Landeskirche, die, als ich 6, 7 und 8 Jahre alt war, immer in unser Dorf kam, weil wir keine eigene Kirche hatten, aber die kam in unser Dorf und machte Opa und Oma die Füße und anschließend Finger waschen und dann anschließend hielt sie Kindergottesdienst, so mit Flanell, Jesus und den Schäfchen und so. Wissen Sie? Kennen Sie das noch? Heute ist das alles modern, aber früher war das so. Und dann haben wir Lieder gesungen und sie spielte die Klampfe und ich musste die Pappe halten und so. Und das war eigentlich sehr, sehr fröhlich, aber ich war auch der Frechste von allen. Ich hatte alles Mögliche im Sinn, nur nicht der Frau zu folgen. Und es gibt, glaube ich, keinen Streich, den ich ausgelassen habe. Und irgendwann sagte sie, Waldemar, ist nicht schlimm, ich lache da auch drüber. Aber wenn du ein Problem hast, dann geh damit zu Jesus. Wenn du nicht zu deinen Eltern gehen kannst, geh damit zu Jesus. In jeder Tages- und Nachtzeit ist er für dich da. Und das hat sie mir immer wieder ganz, ganz lieb erzählt. Und wissen Sie was? Ich habe das während der Kanzlerzeit und während der Traumschiffzeit und in der freien Wirtschaft, egal wo ich war, nie vergessen. Immer habe ich an die Frau gedacht. Und habe gedacht, wie fröhlich die war in ihrem Glauben. Und deswegen sage ich auch denen, die in der Kinderarbeit tätig sind, bleibt dran, auch wenn das alles kleine Waldemars sind und den Spruch von letzter Woche nicht kennen und frech sind wie Dreck und alles Mögliche machen, bleibt dran. Zeigt ihnen die Liebe und segnet sie und bereitet euch vor. Das fällt ins Herz. Die kriegen alles mit, so wie ich das damals auch mitbekommen habe. Bleibt dran. Als ich 2002 zum Glauben kam, 2004 das Schiff verließ, hatte ich so einen großen Wunsch, das Wort Gottes zu studieren. Ich hatte doch nur das Neue Testament, keine Auslegung, nichts, gar nichts. Ich hatte einen riesen Wunsch und ich tat das dann eben im theologischen Seminar, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Ja, und wo ich dann auch meine Frau kennenlernte. Ich formuliere das immer gerne so, kommt einigen von Ihnen bekannt vor. Ich bin noch nicht da, wo ich mal sein möchte, denn mittlerweile ist mein Ziel, in der Ewigkeit zu sein. Das will ich erreichen, auch leibhaftig. Vereint mit meinem Herrn Jesus Christus, dort, wo es keine Anstrengungen gibt, keine Tränen und kein Leid mehr gibt, keinen Krieg, keine Politik, keine Vereinsmeierei. Es ist dort, wo die Seele Frieden und Ruhe hat und den Lohn nach einem Erdenleben erhält. Dann bin ich bei ihm und dann bin ich beim Vater. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht da. Mit einem Bein schon, denn den Status der Ewigkeit, den habe ich schon in dem Moment, wo ich Ja zu Christus sage. Den Status der Ewigkeit, den hast du in diesem Augenblick, wo du Ja zu Christus sagst. Und ich bin noch nicht mehr da, wo ich mal war, im verlorenen Wuseln dieser Welt, im wirren Artikulieren, nichtssagenden Vorträgen. Viele wissen, dass ich lange Redenschreiber war für manche Politiker und Wirtschaftsfachleute. Und dann sucht man manchmal, wie dieser Spiegeljournalist, der die ganzen Artikel erfunden hat. Die waren gut zu lesen. Ich habe sie gelesen. Aber im Suchen nach erfundenen Antworten und Geschichten, im Aufwachen mit Sorgen und im Einschlafen mit Sorgen, im Pflegen eines teuren Status, im Kämpfen um Positionen und um Rechthaberei, das ist wichtig heute. Alles in allem, nichts davon hat Ewigkeitswert. Nichts. Denn das, was sichtbar ist, das vergeht. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Es ist das, was man mit Geld nicht kaufen kann, was für den Menschen wertvoll ist, weil es die Dinge sind, die Gott in seinem unsichtbaren Bereich für wertvoll bewertet. Natürlich brauchen wir das Geld. Natürlich brauchen wir den sozialen Status. Denn das Irdische fordert ja auch seinen Tribut. Es ist alles teuer. Also brauchen wir das auch. Also nicht mehr dort, wo ich mal war und nicht mehr dort, wo ich sein möchte. Ich lebe im Heute mit allen Einflüssen, mit allen Informationen und Erfahrungen, genau wie Sie, aus dem säkularen und aus dem christlichen Bereich. Christsein ist für mich ein Stück Anheben der Lebensqualität geworden. Ist das nicht schön, dass man abends den Tag dem Herrn wieder abgeben kann, egal wie er gelaufen ist, und ihn morgens wieder entgegennehmen kann? Und ich weiß von vielen, dass es ihnen geht wie mir, wie wir es im Lied gehört haben. Ich wüsste heute nicht mehr, wohin mit all den Dingen des Lebens, wenn nicht zu ihm. Ihm den Weg zu bereiten ist allerdings, ich weiß nicht, bekomme oft Zustimmung von Menschen, die im Dienst stehen, ihm den Weg zu bereiten ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ich im Leben bestellt bekam und die waren alle nicht leicht. Und derer waren es viele, aber keine vorher hat mich so erfüllt und angespornt, weil man den Weg befreit und erlöst antreten kann. Und doch mussten 45 Jahre vergehen, bis ich den Namen Jesus zum ersten Mal aus tiefstem Herzen ansprechen und anbeten konnte. Überall klagen Leute über das Leben, über die Politik, über Gewalt, über Unsicherheit, über die Kirche oder die christliche Situation im Allgemeinen. Wenn die unterschiedlichen Meinungen nicht immer auch dahin führen würden, dem anderen den Schädel einzuschlagen, wenn er anderer Meinung ist. Ich wiederhole mich, 2002 bewusst entschieden, den Weg mit Christus zu gehen. Und ich musste vieles aufgeben, vieles Irdische aufgeben. Wir beten, wir gehen jeden Monat in unserem Missionswerk auf die Knie, dass die Mitarbeiter ihr Geld bekommen. Jeden Monat. Das war eine Situation, die war für mich völlig neu. Aber das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Wir gehen jeden Monat auf die Knie, um unsere Projekte zu finanzieren. Jeden Monat neu. Da gibt es keine Rücklagen, das war jetzt mal ein halbes Jahr. Prima, klasse. Ich war auf einem völlig anderen Trip, als ich die Verse las, die mich dann zum Glauben gebracht haben. Den asiatischen Religionen und den Ideologien des Lebens so angetan. Und ich dachte, es sei schick, die Wohnung voll mit Buddhas zu haben und mit Räucherstäbchen, esoterischen Lichtern und Klangschalen, Meditationskissen, ein riesen Gong, der den Balkon zustellte. Und die kamen in meine Wohnung, die waren begeistert. Oh, was bist du für ein Lebemann, was bist du für... Keine Ahnung, die Superlativen habe ich nicht mehr drauf. Und ich dachte, ja, schick, finde ich auch ganz gut. Aber es bedeutete mir nicht mehr so viel, weil ich merkte, es verändert nicht mein Wesen. Ich bin keine neue Kreatur geworden, wie das bei Christus ist. Du wirst völlig neu. Mir hat niemand meine Schuld vergeben. Das habe ich nur bei Christus erfahren. Ein unbeschriebenes Blatt durfte ich werden. Nur bei Christus, nirgendwo sonst. Gott lenkte mich mit seinen Augen auf einen Vers, den ich für mich persönlich unglaublich fand. Und auch hier darf ich das nochmal zitieren, weil ich es gestern auch schon gesagt habe. Aber es gehört halt zum Zeugnis dazu. Ich bin der Weg, Waldemar Grab, in deinen Labyrinthen, die du so läufst, in deinen Irrwegen. Ich bin der wirkliche Weg. Und ich bin die Wahrheit in deinen Geschichten, in deinen Kartenhäusern, die du aufbaust. Und ich bin das Leben. Niemand. Auch nicht das, was du im Wohnzimmer stehen hast. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6. Das ist absolut. Überall klagen die Menschen, habe ich eben gesagt, auf der ganzen Welt. Dabei leben wir im Grunde doch, besonders auch was die christliche Situation angeht, so ein bisschen wie im Paradies schon. Wir haben am Morgen das Losungsbüchlein und unzählige andere stille Zeitheftchen, Gottesdienst, Bibelstunde, Hauskreis, Sonderveranstaltungen, christliche Konzerte, Vorträge, alles in aller Freiheit und Freude. Ach, wie schön. Wir haben auch die Freiheit zu sagen, oh nö, gehe ich nicht hin. Wir gucken ERF und Bibel-TV, Hope Channel und Anixe, bauen uns bei der Fernsehkanzel aus Hamburg, finden Antworten bei Baileys Conley, erhalten Wegbegleitung bei Charles Stanley, freuen uns über die Kabbelei von Ruth Lapide und Henning Röhl, und sind dankbar über die Botschaft von Ulrich Pazani. Und vor dem Zu-Bett-Gehen machen wir noch kurz einen kleinen Abstecher bei Joyce Meyer. Auch wenn viele das beim Leben der Großmutter nicht zugeben würden. Aber wo ist denn dieses individuelle, nur auf dich und mich bezogene? Gott hat heute mit mir ganz persönlich gesprochen. Ganz persönlich. Er hat auch gesprochen über Bibel-TV oder ERF hat er auch, aber ich meine dies ganz Persönliche. Wie bei Mose, als er mit den 10 Geboten vom Berg kam und sein Antlitz leuchtete. Warum? War er aufgeregt? War das Sonnenbrand oder was war das? Nein. Wir lesen das in Exodus 33. Gott hatte mit ihm gesprochen wie mit einem Freund. Er hatte sich in die Nähe Gottes begeben. Und wer sich in die Nähe Gottes begibt, der verändert sich. Wann haben wir das denn so persönlich erlebt? Es ist alles so einfach von der Couch aus. Ich meine nicht den Text, ich wiederhole mich, den 10.000 andere auch lesen. Der kann natürlich auch segensreich sein. Ich meine das Wort, das Gott über seinen Geist für mich persönlich ausgesucht hat. In der Stille. Und das ist einzigartig. das ist was Einzigartiges und was ganz Besonderes. Das gibt's nicht nochmal auf dieser Welt, dieser Zuspruch, der nur mir und meine Situation gilt. Lass Gott reden und lies die Bibel. Das ist das Persönlichste, was dir passieren kann, wenn Gott dich dadurch anspricht. Und für den Fall, so wie ich es erlebt habe bei einem jungen Mann aus der Jugendstunde, naja, die Bibel, ihr habt schon mal reingeguckt, ist aber ein bisschen schwierig, ein bisschen blutrünstig, meint er. So, cool. Ich lese nur das NT. Und dann frage ich, sind die blutrünstigen Computerspiele, in denen es darum geht, für jeden, den man erschießt, 100.000 Punkte zu kriegen, sind die leichter zu verarbeiten? Sind die Drehbücher der Krimiserien, die wir uns bis Mitternacht reinziehen, leichter zu verarbeiten? Die Regisseure müssen sich ständig was Neues einfallen lassen, wie man Menschen umbringt, damit die Zuschauerzahlen stimmen. Möglicherweise sind die leichter zu verarbeiten, denn die gehen nicht an deine Persönlichkeit ran. Beim Lesen der Bibel musst du damit rechnen, dass der Heilige Geist seine Arbeit macht. Beim Krimi nicht. Wenn es um dich persönlich gehen soll, lies die Bibel auf ganz direktem Weg. Vergiss nicht, dass es um dich persönlich geht. Die Stille mit Jesus und dem Wort Gottes ist durch nichts zu ersetzen. Kaufen sich einen Ohrensessel. Wenn du wachsen möchtest und lernen, dann lies sie in der Gemeinschaft. Schaff dir auch mal Bücher an oder Auslegungen. Hör so viel Predigten wie möglich. Suche dir die Gemeinschaft und die Orte, wo Christus gepredigt wird. Ich nenne das immer, betrete etwas mehr heiligen Boden. Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wenn einer dieser Grundpfeiler wegknickt und sagt, heute nicht, nächsten Monat, auch nicht. Und dann ist man krank und dann fährt man zu Besuch und dann ist es ein bisschen mühselig alles. Nein, merkt ihr diese Grundpfeile, die Lehre der Apostel, also die biblische Lehre und in der Gemeinschaft. Das geht nicht vom Fernseher. Irgendjemand hat versucht, vor einigen Monaten mal im Fernseher das heilige Abendmahl als Ersatz zu kreieren für Menschen, die nicht zum Gottesdienst gehen wollen, wie er sagte, und auch nicht können. Das ist natürlich was anderes. Aber bleib in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Hoffnung für alle hat das so formuliert, diesen gleichen Vers. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Darf ich es zum Schluss nochmal anders formulieren, so ähnlich wie ich es auch schon sagte, tritt so oft wie möglich auf den heiligen Boden. Das ist der Boden, den Mose betrat, Sie kennen diese Geschichte, als er den brennenden Dornbusch sah und Gott sagte, stopp, bis hierher und nicht weiter. Also ich drücke das mal in meinen Worten aus. Zieh die Schuhe aus, du betrittst jetzt heiligen Boden. Schuhe waren damals das Sinnbild für Unreinheit und für Sünde. Gott wollte klarstellen, man kann nicht, wenn man in die Nähe Gottes kommt, einfach so nahtlos mal heiligen Boden betreten, nicht einfach in der Tagesordnung nahtlos dazu übergehen. Das vergesse ich persönlich immer so oft. Und dann wird noch geschwätzt, bis der Gemeindeleiter dann kommt und den Gottesdienst eröffnet. Bis zur letzten Sekunde. Man wird in den letzten Sekunden noch schneller, damit man den Satz noch zu Ende bringen kann. Aber sich einrüsten innerlich darauf und sich vorbereiten, dass jetzt der Heilige Geist wirken möchte, hilft gelegentlich auch. Heiliger Boden ist überall dort, wo Christus verkündet wird. Darauf sollten wir uns einstellen. Denn genau dort ist der Vater mit dem Sohn mitten unter uns. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist heiliger Boden. Oder wie heißt es da wirklich? Da bin ich mitten unter ihnen. Das Grund und Boden. Und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Der heißt Jesus Christus. Wie sagt es der Psalmist? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Lass dir das Glücklichsein nicht entgehen. Wer in seinem Leben regelmäßig zulässt, dass Gott redet, der verändert sich. Wie Mose. Wer das begriffen hat und den Zugang zum großen Gott findet über Christus, der verändert sich. Du bittest Gott schon so lange, dass sich deine Lebenssituation ändert?
kenne das. Am liebsten hättest du, dass er dich wegbeamt, ganz woanders hin, wo du neu anfangen kannst. Aber das wird bei der Entrückung so sein, aber vorher nicht.
Was ist denn, wenn deine Lebenssituation, in der du dich gerade befindest, genau die Lebenssituation ist, die Gott dazu braucht, dich zu verändern? Dass du daraus erstarken sollst. Noah überlebte das Chaos der Flut, weil er gehorsam war. David besiegte Goliath, er war mutig mit seinem Gott im Herzen. Israel nahm Jericho ein und sie glaubten an das verheißene Wunder der Posaunen und Trompeten. Petrus ging auf dem Wasser, wenn auch nur kurz, aber er wollte seinem Herrn nachmachen.
Ich wiederhole, alles hat seine Zeit. Es gibt nichts Sichtbares auf dieser Welt, was nicht vergänglich und vorübergeht. Aber Menschen kommen und sie gehen und das geht schneller, als wir denken. Menschen in unserem Umfeld kommen und gehen und das geht schneller, als wir es manchmal lieb haben. Und was ist, wenn wir dran sind? Ich kann Sie trösten, kann Ihnen Mut machen. Wir alle werden vor Jesus stehen. Wir alle. Ohne Ausnahme. Und er wird uns weiterführen, hinleiten zum Vater. Und wenn wir vor dem Thron stehen, dann müssen wir in diesem Leben schon eine Entscheidung für ihn getroffen haben oder gegen ihn. Das geht nur in diesem Leben, damit für Gott dann letztendlich klar ist, in welche Richtung er uns weist. In Richtung ewiges Leben, Gemeinschaft mit ihm, mit den Attributen, die ich schon nannte, oder in den ewigen Tod. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Das steht nicht, das wissen Sie, er wird's wohl machen. Es steht, er wird's wohl machen, er wird es gut machen. Und befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Ich stehe derzeit viele Tage im Studio, um für einen Verlag eine Hörbibel aufzunehmen. Und gleichzeitig lese ich für unser Missionswerk Hoffnungsträger e.V. die Evangelien ein und untermale sie mit Pianomusik. Und diese vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die sollen dann als Tonträger bundesweit kostenlos verteilt werden. Weil viele Menschen nicht mehr zur Bibel greifen und die Bibel lesen wollen, dann bringen wir das Evangelium auf Tonträger und in Verbindung, die Gideons machen es weiter mit der Bibel und wir machen es dann mit den Tonträgern. Das alles ist das Projekt, was wir gerade anpacken und was viel, viel Geld kostet. Aber wir wollen den Namen Jesu Christi groß machen und bekannt machen, damit wir die gute Nachricht unkommentiert weitergeben können. Die noch nie oder selten in die Bibel geschaut haben, die nicht mehr lesen können vielleicht. Und wir möchten Menschen mit dem Evangelium neu erreichen, zum Beispiel die, die in ihrem Bibelstudium nicht weiterkommen, möglicherweise, weil sie sich zu lange und zu sehr mit den Briefen beschäftigt haben. Und wer immer nur die Briefe liest, da kommt man ganz schnell in Streitgespräche. Ich sage immer, jetzt lest doch erstmal wieder, was Jesus dazu gesagt hat. Kommt mal zurück zum Evangelium. To the basics, back to the roots. Und das wollen wir unter die Leute bringen. Und ich wünsche mir sehr, dass Sie das Evangelium, nicht nur die Menschen, sondern Sie auch großgeschrieben, das Evangelium neu entdecken durch Bibellesen. Evangelium ist das Größte, was wir haben. Deswegen nicht immer auf der Suche sein nach Neuem, nicht immer auf der Suche sein, oder zu warten auf irgendwas, was mich dann doch vielleicht anders nochmal erleuchtet. Auch mal mit dem Alten zufrieden sein. Wir haben alles, wir wissen alles. Als der alte Fritz die Sternwarte in Bonn eröffnete, kam er so rein, Kuppel, Sterne waren an. Und mit dabei sein Sternwartendirektor Agerlander. Und er sagte, nun mal lieber Agerlander, was gibt's Neues am Sternenhimmel? Und der Agerlander ganz demütig, kennen Majestät denn schon das Alte? Unerschöpflich der Sternenhimmel, unerschöpflich unser Wort Gottes, die Bibel, die du zu Hause hast. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das mitnehmen und sagen, ja, ich will meine Bibel besser kennenlernen, ich will das Evangelium besser kennenlernen. Und wünsche Ihnen dazu Gottes guten und wunderbaren Segen. Ich möchte noch beten. Bleiben Sie sitzen ruhig. Lieber treuer Vater, wir geben dir die Ehre, auch im Sitzen. Unsere Seele erhebt sich, Herr, und preist deinen großen Namen. Wir sind so froh, dass du unser König bist und auch unser König sein willst, der regiert in unserem Leben, dass du unser Priester bist, der für uns eintritt, wenn unser Glaube mal nicht so will, dass er nicht aufhört. Und du bist unser Prophet, der uns durch das Bibellesen in unser Leben hineinsprechen möchte. Herr, sei alles für uns, dass wir auch im Alltag erkennen, wo heiliger Boden ist, dass wir aus diesem verseuchten Boden wegtreten können, immer in Richtung Christus. Treuer Vater, wir danken dir für deine große Liebe und wir bitten dich von ganzem Herzen gemeinsam auch für diese Gemeinde, alle, die dich kennen, die dich noch nicht kennen, alle, die krank sind, die Kinder, Herr, die jetzt auch unter deinem Wort stehen. Lieber Vater, wir bitten dich herzlich um deinen Geist, um deinen Segen, um deine Weisheit. Segne Timo Haag und seine Familie, der hier seinen Dienst tut, Herr, sein Wort predigt. Segne die Ältesten und alle, die in einer Aufgabe sind. Lieber Vater, wir können es nur mit dir. Gelobt seist du. Amen.